Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix von Felixbock.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc
und dem
Fabian.
Heute geht es wieder um viele kleinere News im Newsflash und auch um ein paar größere News in den richtigen News. Unter anderem geht es heute um Bethesda, Call of Duty Infinite Warfare, Battlefield 1 und den Assassin's Creed-Film. Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann. Und bevor wir mit dem Newsflash anfangen, ein ganz kurzer Disclaimer, wie sonst auch immer. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung auf Patreon freuen. Einfach auf patreon.com/pixelstammtisch. Den Link findet ihr natürlich auch bei dieser Episode, wenn ihr einfach auf pixelstammtisch.de geht oder es in eurem Podcatcher oder wo auch immer findet. Da ist ganz unten ein Link. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr uns da monatlich ein wenig unterstützen würdet. Jetzt fangen wir aber mal an mit dem Newsflash und Dishonored 2.
Genau, dieses hat ein Release-Datum, nämlich am 11. November 2016, also dieses Jahr, und kommt für PC, PS4 und Xbox One raus.
Weiter geht es mit Nintendo.
Genau, und zwar werden jetzt Fernbusse von Daimbus, also die haben eine Kooperation mit Nintendo, und da kann man sich jetzt während den längeren Busfahrten einen 3DS ausleihen. Finde ich ziemlich cool.
Ja, ich auch. Weiter geht es mit Pro7. Pro7 Max wird ab dem 1. Juni 2016 die E-League zeigen. Das ist eine Counter-Strike Global Offensive Liga und es ist ziemlich cool, dass jetzt CSGO auch schon im Free-TV läuft. Weiter geht es mit Street Fighter 5.
Genau, dieses liegt hinter den Erwartungen von Capcom bezüglich den Verkaufszahlen. Diese haben nämlich mit 2 Millionen Einheiten im ersten Monat gerechnet, es waren aber nur 1,4 Millionen.
Genau, das war's mit dem Newsflash. Machen wir weiter mit den richtigen News. Und angefangen mit CD Projekt Red. Wenn euch CD Projekt Red nicht sagt, dann habt ihr wahrscheinlich einfach das Spiel letztes Jahr verpasst, nämlich The Witcher 3. Das sind nämlich die Entwickler hinter The Witcher 3. Und wir haben ja auch schon mal über ihr neues Projekt Cyberpunk 2077 geredet. Und da haben wir auch schon mal den Trailer besprochen, beziehungsweise den Teaser-Trailer. Und da gab es jetzt etwas Aufruhr. Nicht um den Trailer an sich, sondern um eine kleine Aktion. Nämlich hat CD Projekt Red ein PR-Bild rausgehauen, beziehungsweise um eben damit PR zu erzeugen. Und auf diesem Bild sieht man eine sehr leicht bekleidete Frau, die ein bisschen Cyberbla in den Armen hat. Aber hauptsächlich sieht man eine leicht bekleidete Frau. Und das war dann eben Werbung dafür. Und da hat sich das Indie-Studio The Chinese Room haben sich da etwas drüber echauffiert, dass es doch sehr sexistisch sei. Und da gab es jetzt eine große Diskussion drüber. Das lief alles über Twitter ab, war auch teilweise sehr unterhaltsam, was sie sich da gegenseitig an den Kopf geworfen haben. Also aus meiner Sichtweise erstmal schöne Frau. Ist trotzdem sehr sexistisch, einfach weil das wirklich nichts mit diesem Spiel zu tun hat. Also wirklich so, gut, sie ist die Schauspielerin, aber es gibt bestimmt auch Szenen, in denen sie mehr anhat.
Weißt du?
Weiß ich nicht. Dann will ich CD Projekt Red natürlich nichts vorwerfen. Dann ist es einfach sehr schlau, sie immer im Spiel so leicht bekleidet rumlaufen zu lassen. Aber naja, man hätte also...
Dann möchtest du ihnen nichts vorwerfen? Könntest du ihnen dann nicht vorwerfen, dass das ganze Spiel sexistisch ist?
Ja, das war jetzt auch nicht ganz ernst gemeint, aber ja, würde ich. So werfe ich Ihnen das jetzt vor. Das muss nicht sein. Also gerade jetzt, wenn man wieder sowas wie letztens, als wir es hatten über Women in Games, nicht andersrum, dann passt sowas einfach nicht ganz rein, wenn dann so ein großer Entwickler sowas als Marketing benutzt. Ja, muss nicht unbedingt sein, oder seht ihr das anders?
Nee, definitiv nicht.
Ich denke, es funktioniert halt leider bei den meisten.
Fabi schaut sich selber an. Ja, hat funktioniert, werde ich mir holen.
Ist gekauft.
Und vorbestellt. Gut, das war's auch schon mit dem Thema. Einfach nur mal erwähnt, dass das nicht so eine ganz coole Aktion war. Ja, mit den nicht so ganz coolen Aktionen geht's auch direkt weiter, denn ihr kennt es bestimmt, wenn ihr PC-Gamer seid, diese lästigen Launcher von den ganzen Spieleentwicklern, die es mittlerweile gibt. Also abgesehen davon, dass schon die meisten jetzt irgendwie ihren eigenen Shop haben, so wie EA mit Origin oder Ubisoft mit Uplay, haben sie dann auch ihren eigenen Launcher. Also du brauchst auch Origin oder Uplay als Programm und nicht nur irgendwie Steam. Und da zieht Bethesda jetzt mit. Die haben jetzt auch einen Bethesda-Launcher. Der ist zwar noch in der Beta-Phase, aber der wird demnächst wahrscheinlich groß werden. Und dann heißt es, wenn man Fallout oder Skyrim oder sowas spielen will, dass man sich diesen schönen Launcher runterladen muss. Und das ist relativ nervig. Und ich bin da ehrlich gesagt froh, dass ich jetzt eine Konsole besitze und mich nicht mehr mit dem ganzen Zeug rumärgern muss. Mich nervt es ja schon bei Hearthstone, dass ich da immer diesen Battle.net Launcher veröffnen muss. Ja, ihr als PC-Gamer, was haltet ihr denn von diesen ganzen Launchern? Oder ist euch das relativ egal, einfach noch ein Programm installiert, fertig ist? Oder nervt es euch?
Also gerade bei mir, weil ich nicht so eine hohe Downloadrate habe, auch wenn die meistens nicht so groß sind, nervt es mich. Gerade auch, mein bestes Beispiel dafür ist immer Far Cry 3, was ich über Steam gekauft habe. Und wenn du es über Steam installierst und spielen möchtest, tut sich nochmal Uplay öffnen. Und das ist nervig. Generell, ich habe irgendwie mittlerweile 5 verschiedene Launcher auf meinem Computer und ich finde es lästig.
Ja.
Ja, also ich stimme dem Marc dazu, ich finde es jetzt lästig. Arg stören tut es mich jetzt nicht, aber ich finde, es muss einfach nicht sein.
Ja, also versuchen die Entwickler das Ganze wieder weg von Steam zu bekommen und alle so ihr eigenes Ding zu machen. Ob das so wirklich der richtige Weg ist? Ja, nicht wirklich. Also für uns Gamer nicht, für die Entwickler anscheinend schon. Schade. So, schade haben auch die meisten Fans zum Trailer von Call of Duty Infinite Warfare gesagt. Ja, das hat nämlich einen 3 Minuten langen Trailer bekommen, der jetzt rausgekommen ist. Hat auch einen Release-Termin und das ist nämlich der, lass mich mal ganz kurz überfliegen, der 4. November 2016, kommt für PC, PS4 und Xbox One. Und ja, sie gehen voll auf diese Schiene Zukunft, 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 Zukunft. Denn, also man sieht hier im Trailer am Anfang noch ein bisschen Geballer auf der Erde und irgendwann einfach so Weltraum mit Major Tom als Lead, was ich schon etwas ironisch finde, hat einen riesen Backlash. Wie viele Dislikes hatten sie irgendwie nochmal?
1,8 Millionen, glaube ich.
Ja, das ist schon eine riesen Anzahl an Dislikes. Kommt wohl nicht so gut an bei den Fans. Was haltet ihr denn vom Trailer? Ich will meine Meinung mal nicht vorwegnehmen.
Also ich fand ihn für COD-Verhältnisse jetzt nicht unglaublich schlecht. Ich fand ihn einfach durchschnittlich für COD-Verhältnisse.
Und für normale Verhältnisse?
Ziemlich langweilig. Also jetzt nicht mal, dass ich es unglaublich schlecht fand, aber einfach nur, ja, langweilig.
Bei dir, Fabi?
Also das Setting finde ich jetzt persönlich nicht so ansprechend, aber das...
Erstmal den Trailer, abgesehen vom Setting.
Genau, und dann der Trailer war auch relativ durchschnittlich, fand ich. Also war jetzt irgendwie nichts Besonderes für mich.
Ja, da stimme ich euch zu. Ich fand es ganz lustig, dass sie da Major Tom als Song genommen haben für dieses Weltraum-Szenario. Aber ja, kommen wir zum Setting. Was haltet ihr da vom Setting? Also die letzten Call of Duty haben ja auch schon in der Zukunft gespielt, immer nur so ein bisschen. Jetzt gehen sie aber komplett in den Weltraum mit Weltraumschlachten. Ja, gefällt's euch oder nicht? Oder ist euch das eh egal, weil ihr eh keinen Bock auf Call of Duty hat?
Also mir ist es egal, weil ich keinen Bock auf COD habe, aber man hat halt mitbekommen, auch anhand der Dislikes auf dem Trailer, die Leute haben schon zu Black Ops 3, Advanced Warfare gesagt, sie haben nicht so wirklich Lust auf Zukunftsszenarien und deswegen ist es vielleicht nicht so klug, das Ganze zu ignorieren, wobei wir schon eine Diskussion davor hatten.
Genau, die deswegen, wir jetzt aber gerne nochmal führen können, ja, genau, damit ihr es auch hört. Ich habe nämlich als Gegenargument dazu gesagt, dass Marks Frage war, warum machen sie denn weiterhin Zukunftsszenarien, wenn die Leute schon bei Advanced Warfare gesagt haben, darauf haben wir nicht so wirklich Bock. Meine Argumentation war, mittlerweile ist es ja bei Call of Duty so, dass es 3 Entwicklerstudios gibt, die das machen. Heißt, alle 3 Jahre macht ein Entwicklerstudio sozusagen ein Spiel. Und sie werden mit diesem Spiel, weil Advanced Warfare ist jetzt, glaube ich, mittlerweile 2 oder 3 Jahre alt, weil ja jährlich ein Call of Duty rauskommt, sie hatten schon mit der Entwicklung von Infinite Warfare angefangen und das dann abzubrechen wäre wahrscheinlich einfach rein kostentechnisch nicht so schlau gewesen, weil sie eh genug Geld trotzdem noch damit verdienen, obwohl es viele Leute scheiße finden. Das nächste kann ich euch, also ich zitiert mich bitte dann, das nächste Call of Duty wird nicht in der Zukunft spielen. 5 Euro darauf, ja, ihr könnt das gerne rausschneiden und wer auch immer mir das vorhalten wird, bekommt dann 5 Euro von mir. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, aber eigentlich bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das nächste nicht mehr in der Zukunft spielen wird, weil das nächste Entwicklerstudio dann schon wusste, dass das Zukunftsszenario nicht so gut ankommt und noch nicht im Entwicklungsprozess drin war. Das ist so das Argument dafür. Abgesehen davon kann man mal rein grafiktechnisch noch was zu dem Trailer sagen. Wie fandet ihr es denn da irgendwie überhaupt?
Also grafisch war das ziemlich schwach. Also wir haben da, also ich und der Felix haben da ein bisschen pausiert teilweise. Es gab schon viele Texturen, die einfach nicht gut aussahen.
Sehr matschig auch teilweise.
Vor allem, wenn man das dann halt vergleicht mit anderen Trailern, wie jetzt Uncharted, das ja gerade rausgekommen ist, oder auch der Battlefield-Trailer.
Du musst ja, das Krasse ist ja, man sagt ja immer, Trailer sehen ja eh immer ein bisschen besser aus, aufgrund davon, dass sie gerendert sind oder sowas. Uncharted sieht halt in-game, einfach weil das ja schon raus ist, sehr viel besser aus als Call of Duty hier im Trailer. Und das ist schon irgendwie ein starkes Stück, finde ich.
Ja.
Also sieht auch nicht wirklich gut aus, aber es wird sich halt höchstwahrscheinlich trotzdem wieder gut verkaufen. Rein storytechnisch, ich finde es ja, ich persönlich habe ja nicht so das Problem mit diesem Zukunftsszenario, weil ich finde es ja ganz geil, wenn sie so dieses, also dass sie Major Thomas Song ausgewählt haben, zeigt für mich so ein bisschen, dass sie auch so ein bisschen Selbstironie da drin haben. Und wenn sie das durchziehen, wäre es ja ganz cool. Also dieses Call of Duty mit Selbstironie würde für mich, glaube ich, besser funktionieren als diese 3-Stunden-Stories, die es früher gab mit Amerika ist geil. Ja, finde ich halt sowas dann irgendwie schon ein bisschen cooler, aber klar, die Call of Duty-Fans wollen dann hier lieber ihr Amerika ist geil 3-Stunden-Story-Ding, paar Terroristen töten oder so. Ja, aber ich glaube, das ist auch große Geschmackssache für euch, abgesehen davon, dass ihr kein Interesse an Call of Duty habt. Eher Zukunftsszenario oder eher altes Szenario oder Präsenz?
Also für mich ist das Zukunftsszenario auch besser als Vergangenheit auf jeden Fall, weil für mich sind die ganzen Vergangenheitsszenarien ein bisschen ausgelutscht, weil weiter als Erster Weltkrieg kann es nicht zurückgehen, geht schlecht wegen Feuerwaffen. Und Zweiter Weltkrieg ist halt so häufig verwendet worden. Und also für mich würde vielleicht die Gegenwart am meisten Sinn ergeben, also würde mich am meisten ansprechen, mit einem alternativen Szenario, wie du auch gemeint hast bei irgendeinem anderen Spiel.
Wolfenstein.
Genau, Wolfenstein.
Ja.
Dass wir sowas machen würden, aber das würde halt, hatten wir auch schon drüber gesprochen, Kreativität fordern.
Und ja.
Ich glaube, das ist
nicht unbedingt was, was Call of Duty auszeichnet. Ja. Was wäre denn für dich spannend,
Fabi? Ich stimme da dem Markt zu. Präsenz würde mir auch am besten gefallen, glaube ich.
Ja.
Müsste man sich dann halt irgendwas überlegen, das wieder spannend ist, weil Präsenz-Shooter gibt es ja sonst genug.
Das stimmt natürlich. Und sonst wird es halt irgendwie ganz abgespaced wie Overwatch oder sowas. Aber da kommen wir auch noch später drauf zu sprechen. Jetzt geht es mal weiter mit dem nächsten neuen Spiel. Und zwar geht es um Forza Motorsport 6 Apex. Oder Apex? Keine Ahnung. Jedenfalls wurde ja bekannt gegeben, dass das jetzt auch für Windows kommen soll. Und zwar Windows 10. Das ist ja die große neue Offensive von Microsoft. Wir bringen jetzt auch unsere Xbox-Titel alle auf Windows 10 raus. Außer Halo. Und Forza 6 ist da der erste große. Allerdings wird es auf dem PC keinen Multiplayer-Modus erhalten. Es wird die Driver-Tar-Technologie, die Online-Verbindung braucht, noch beinhalten. Was das ist, mal ganz kurz zusammengefasst. Forza erstellt ein Fahrprofil von der Art, wie du fährst. Heißt, du schneidest immer die erste Kurve, dann ist auch dein Charakter sozusagen, schneidet dann immer die erste Kurve. Und andere Leute, die halt selber Forza spielen, fahren dann halt nicht gegen sozusagen computergenerierte KI, sondern gegen diese Driver-Tars und dann zum Beispiel gegen deinen Typ, der immer in der ersten Kurve die Kurve schneidet. Und das macht das Ganze einfach sehr viel spannender und nicht so langweilig wie die KIs bei anderen Rennspielen. Das wird es noch geben, aber keinen normalen Multiplayer-Modus. Den gibt's dann nur auf der Xbox. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie erst sagen, ja, wir bringen jetzt die großen Titel auch auf den PC und dann trotzdem sagen, ja, aber die, also trotzdem wird die Xbox dann noch mehr können. Das ist irgendwie so ein halbgares Ding, was Microsoft da wieder versucht. Glaubt ihr, das ist einfach nur, weil es Forza ist oder will Microsoft doch nicht so krass auf den PC gehen? Irgendwie finde ich das Ganze komisch, was Microsoft da macht. Habt ihr da irgendeine Art, das zu interpretieren oder?
Ich denke halt, dass sie sich noch nicht so einig sind, ob sie jetzt wirklich alles auch für PC rausbringen wollen, dann denken sie sich wahrscheinlich aber gleichzeitig wieder, was sind dann die Argumente für die Xbox und sind da gerade am Hadern mit sich selbst.
Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich so sein. Vor allen Dingen, weil Fable Legends, was ja eigentlich ein Xbox One Starttitel sein sollte, kam ja nie. Das sollte ja auch dann mal so wirklich Crossplay zwischen Windows 10 und Xbox One unterstützen, in einem großen Stil, wurde ja auch eingestellt. Also das wird es auch nicht geben. Was glaubst du, was der Weg von Microsoft ist, Fabi?
Es ist sehr schwierig zu sagen, weil sie natürlich einerseits Verkaufsargumente brauchen und auf der anderen Seite natürlich ihre Spiele auch verkaufen wollen, was schwierig ist, wenn die Xbox jetzt nicht wirklich gut verkauft ist. Aber ich glaube, es ist schon der richtige Weg, die Spiele auch auf den Computer rauszubringen.
Ist es dann okay, wenn dann so ein Multiplayer-Modus fehlt oder sollte es dann irgendwie andere Begrenzungen im Spiel sein?
Also, dass ein Multiplayer fehlt bei so einem Rennspiel, ist halt schon hart.
Vor allem, weil man dann eben Crossplay machen könnte mit der Konsole, genau. Was ja ziemlich cool wäre. Schwierig, schwierig, was Microsoft da macht. Wir werden sehen, was daraus wird. Und ja, das kann man, glaube ich, auch zur nächsten News sagen. Es geht nicht um ein neues Star-Wars-Spiel. Und zwar haben die Titanfall-Macher Respawn Entertainment angekündigt, dass sie gerade an einem Star-Wars arbeiten. Und zwar haben sie das am 4. Mai, dem Star Wars Day, bekannt gegeben. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage, was für ein Star Wars wird es? Es wird irgendwas Third-Person-mäßiges. Man munkelt, dass es ein neues Jedi Knight wird, was ziemlich cool wird. Also, man muss ja sagen, Gameplay können die. Gut, wir haben es bisher nur bei einem Spiel gesehen, aber das hatte ziemlich gutes Gameplay, Titanfall. Und wenn dann noch andere Leute an der Geschichte mitschreiben, weil Star Wars hat ja schon genug Geschichte, aus der man schöpfen kann, da muss man ja selber jetzt nicht so kreativ sein, kann ich mir vorstellen, dass es ein ziemlich cooles Spiel wird. Habt ihr denn schon mal irgendwelche Star Wars Spiele gespielt und wünscht ihr euch da irgendeins zurück?
Also ich habe mal das MMO gespielt, Knights of the Old Republic, aber ich glaube, das hat wenig damit zu tun, deswegen.
Ja, sehr wenig. Aber hast du nicht auch damals Battlefront gespielt?
Doch.
Auch?
Ja. War halt ein Shooter. Hat Spaß gemacht zu der Zeit. Ich glaube, jetzt wird es mir keinen Spaß mehr machen.
Ja gut, es gab aber jetzt auch ein neues.
Ja.
Was für ein Star Wars Spiel würdest du dir denn wünschen, wenn du da jetzt unbedingt eins haben müsstest? Weil du jetzt nicht der allergrößte Star Wars Fan bist.
Auf jeden Fall kein reinen Shooter.
Okay.
Mit jedem Element noch auf jeden Fall drin.
Also schon so in die Richtung von Jedi Knight wie früher. Ja, ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen. Bei dir, Fabi?
Ja, also ich fände einen reinen Shooter jetzt auch langweilig. Ich habe auch früher
Welches meinst du? Okay, Stille.
Ja.
Ich muss die Stille überbrücken.
Ich habe den Namen vergessen, aber auch
sonst. Warum, was war denn für ein Star Wars Game? Lego Star Wars habe ich auch gespielt, ja.
Ja, gut, das habe ich auch gespielt tatsächlich. Nein, es war auch mit einer Story einfach, die man dann
wirklich. War man denn Jedi?
Ja.
Ja, dann war es Jedi Knight.
Okay, ja, dann habe ich das auch gespielt.
Ja, siehst du. Und das in neu und ein bisschen besser und schicker wäre doch.
Kann ich mir schon vorstellen, ja.
Wäre ziemlich cool, aber ich glaube, da kommen ja noch einige Star Wars Games auf uns zu und man weiß irgendwie nie so, wer jetzt gerade was entwickelt, weil es soll ja wahrscheinlich auch noch nächstes Battlefront kommen und so weiter. Also, ja, ich glaube, wenn man Star Wars Fan ist, ist man in den nächsten paar Jahren sehr, sehr gut versorgt mit Filmen und Spielen. So, machen wir mal weiter mit dem nächsten großen Ding. Battlefield 1. Und ja, das ist ein neues Battlefield, denn Battlefield 5 heißt Battlefield 1. Warum? Fragt Microsoft. Die haben es ja ähnlich gemacht mit der Xbox One. Ja, wahrscheinlich wird Battlefield hier so ein kleines Rebranding bekommen, was ja ganz cool wäre, denn Battlefield 4 und gerade Hardline waren ja eigentlich nur Ableger von 3, um es mal ein bisschen böse auszudrücken. Wäre ganz cool, wenn sie das machen. Und das große Ding ist, Battlefield 1 spielt im Ersten Weltkrieg. Heißt, Fahrzeuge, Klassen, Pistolen und so weiter sind im Ersten Weltkrieg-Szenario. Und die Story, die diesmal auch wieder etwas größer werden soll, spielt im Ersten Weltkrieg. Und das finde ich persönlich relativ interessant, denn der Erste Weltkrieg hat halt nicht so diesen einen Bösen, also hat nicht so irgendwie die Nazis wie im Zweiten Weltkrieg, sondern ist das Ganze nicht so ganz klar. Ja, okay, Deutschland hat angefangen, aber da war alles noch so klein verteilt, dass es ein bisschen schwieriger zu erzählen wird. Ist die Frage, ob sie da eine persönliche Geschichte draus machen oder trotzdem noch irgendwie die Deutschen sind böse oder so. Man wird sehen. Ich bin gespannt auf die Story. Ich werde es nicht spielen, einfach weil ich kein Shooter-Freund bin. Der Trailer, also voll in die Pathetik-Richtung rein. Bisschen Fett, Bass und Seven Nation Army geht immer. Ja, hätte jetzt nicht sein müssen, hätte sich auch ein bisschen was Interessanteres einfallen lassen können. Aber sieht besser aus als Call of Duty auf jeden Fall, auch rein grafisch gesehen. Fabi, du als Battlefield-Spieler, was hältst du denn davon? Bock wieder auf Battlefield mal seit längerem, sag ich jetzt mal, seit 3 mal wieder richtig?
Ja, also ich habe ja 3 richtig viel Battlefield gespielt und dann bei 4 habe ich es gedroppt. Einfach, weil das Spiel nicht mehr gut funktioniert hatte. Battlefield 3 hatte ja auch schon viele Probleme, gerade so mit Netcode und so weiter. Und ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie immer, in Battlefield habe ich immer viel Potenzial gesehen, aber es hatte irgendwie noch viele Lücken, so ein bisschen was hat einfach noch gefehlt, dass es für mich so ein richtig gutes Spiel ist. Ich hätte mal wieder Lust drauf, ich werde es jetzt nicht vorbestellen oder sofort kaufen, aber wenn es gute Reviews bekommt, dann werde ich da, denke ich mal, auf jeden Fall mal wieder reinschauen, denn ich bin schon ziemlich motiviert nach dem Trailer, muss ich sagen.
Ja, Marc, was sagst du dazu, den Trailer als Außenstehender sozusagen? Oder zum Spiel?
Ich fand die Grafik, die sie gezeigt haben, sehr beeindruckend. Und auch das Erste Weltkriegsszenario fand ich relativ interessant, auch mit den Fliegern und so, wie die damals eben aussahen.
Ja, das war ganz mal cool aus, das stimmt.
Cool im Gegensatz zu dem, was halt derzeit so
passiert,
gezeigt wird. Ich werde es mir trotzdem nicht holen,
ja,
weil ich auch kein Shooter-Freund bin. Ja.
Was ich noch relativ interessant finde, im Ersten Weltkrieg, klar, Krieg ist nie schön, aber im Ersten Weltkrieg gab es ja noch Gasangriffe. Und das wird es hier auch geben. Wie das umgesetzt wird, stelle ich mir sehr spannend vor. Aber man kann sagen, ich will die Diskussion irgendwie jetzt gerade nicht aufhören lassen, weil dann haben wir länger über COD als über Battlefield geredet, obwohl Battlefield das wesentlich spannendere Spiel hier ist. Aber da wir beides nicht spielen werden, wird schwierig. Es wird am 21. Oktober 2016 rauskommen. Es wird ein Early Access Release über bei Microsoft über dieses EA Access geben ab dem 18. Oktober. Es wird eine offene Beta geben und soll aber natürlich das Battlefield-Gefühl beibehalten. Wäre auf jeden Fall eine Chance, das Ganze zu rebranden und vielleicht haben sie dann auch einfach wieder Battlefield 1, 2, 3, 4, was auch irgendwie ein bisschen verwirrend wäre. Vielleicht heißt es auch nur so wegen dem Ersten Weltkrieg. Man weiß es nicht, wir werden sehen, was dort passiert, aber auf jeden Fall der wesentlich interessantere Shooter als Call of Duty. Dann machen wir weiter mit der letzten, vorletzten großen News. Und zwar geht es um Peter Moore, der Chief Competition Officer von EA. Er sprach in einem Interview über die Zukunft der Spielekonsolen. Und ich zitiere hier mal. Ich bin nicht sicher, ob es zukünftige Konsolen geben wird, wie wir sie kennen. Man wird über Streaming auf Spiele zugreifen, also wenn wir keine Hardwarevermittler dazwischen brauchen. Wenn wir beide Battlefield 12 spielen wollen, werden wir einfach irgendeinen Monitor benutzen, der gerade in Reichweite ist. Es wird eher ein Chip sein als eine Box. Ja, ob er jetzt mit Battlefield 12 die weite Zukunft meint oder ob das nächste Battlefield einfach Battlefield 12 heißt, man weiß es nicht. Rebranding, who knows. Naja, wahrscheinlich meint er eher die weitere Zukunft. Aber es gab ja auch schon öfter irgendwelche Aussagen von Gaming-Leuten, dass in Zukunft das nur noch über Streaming laufen wird. Ja, ich stelle es mir interessant vor. Es gab ja schon mit, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie das hieß, On-Gaming, irgendwie sowas. Gab es ja schon Versuche. Ich bin jetzt in der Beta von einem Dienst, der Ähnliches probiert, nennt sich Liquid Sky. Könnt ihr euch mal für die Beta anmelden. Und zwar funktioniert das so, das gibt es bisher nur für Android und Windows, soll aber auch noch für Mac, HTML5 über den Browser laufen und so weiter. Funktioniert das so, ihr habt jetzt erstmal einen Gratis-Monat und bekommt dann, glaube ich, 50 GB SSD-Speicher und eine virtuelle Maschine sozusagen. Ihr ladet euch Liquid Sky runter und zum Beispiel euer Rechner hat jetzt nicht so viel Rechenpower und die Rechenpower wird dann übernommen von den Rechnern, die dort stehen im Serverzentrum. Ihr könnt das Ganze dann auch in Full HD und alles spielen, das wird unterstützt. Ich habe es bisher ausprobiert mit Hearthstone, war natürlich ein bisschen unsinnig, das über Windows zu machen, aber da es bei mir unter Mac nicht funktioniert, wäre das auf jeden Fall eine Alternative, deswegen hoffe ich, dass es auch bald rauskommt. Das ist was ich sehr interessant finde und wenn das in Zukunft auch so allgemein so sein wird, heißt, dass die PlayStation eigentlich nur noch so eine Streaming-Box ist. Ich kann mir das ganz gut vorstellen. Allerdings ist hier natürlich die Frage, rein internettechnisch, wie gut muss mein Internet dafür sein? Es gibt ja sowas auch schon, muss man mal sagen. PlayStation Now, was sie auch schon groß angekündigt hatten, was es ja in den USA schon gibt. Es funktioniert ja, aber es wird jetzt nicht so weitflächig genutzt, sozusagen Netflix für Spiele, wo es dann auch gestreamt wird und nicht immer runtergeladen. Was haltet ihr denn von der ganzen Idee? Und glaubt ihr, es hängt wirklich nur an der Schnelligkeit des Internets ab oder auch so ein bisschen auf was die Hardwarehersteller hier Lust haben?
Also ich finde die Idee an sich gut, gerade für Leute, die eben nicht so einen guten Rechner haben und auch gerade weil Videospiele ja immer weiter fortschreiten, natürlich, aber halt auch immer mehr Rechenleistung ziehen und man bald irgendwann nicht mehr hinterherkommt mit dem Computer. Wenn man 2 Jahre einen Computer hat, ist er ja schon fast wieder outdated bei den Spielen, die rauskommen. Und wenn man das Ganze einfach auf Streaming auslagern kann, wo sich dann die Streaming-Dienste anpassen und nicht man selbst, fände ich das dann schon sehr angenehm. Bezüglich der Internetverbindung weiß ich nicht. Ich schätze, derzeit wird es noch so sein, dass viel über Internet laufen wird. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass das in der Zukunft besser ausgebaut wird, man dann nicht mehr so eine gute Internetverbindung braucht. Oder man braucht einfach eine gute Internetverbindung und der Standard steigt einfach, der Internetstandard.
Das wäre natürlich wünschenswert, ja. So oder so. Wie siehst du das Ganze, Fabi?
Also ich finde das System, muss ich sagen, sehr cool, auch weil das dann natürlich billiger, also muss man nicht mehr so viel investieren für eine Konsole oder für einen Computer, da man hat einfach den Vorteil, man spielt jetzt, was weiß ich, 3 Stunden am Tag nur und das heißt, man kann sich sozusagen seinen PC teilen und dadurch wird es dann natürlich insgesamt billiger. Mit der Internetverbindung ist halt bei mir auch ein Problem daheim und deshalb bin ich da jetzt erstmal noch etwas kritisch. Aber wenn das funktioniert, bin ich da auf jeden Fall dabei.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann eher so monatliche Kosten sind. Also so ja, wirklich, dass du halt dann, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal beim PlayStation-Beispiel bleiben, dass du dann mal dein PlayStation Plus brauchst, wo du dann halt monatlich zahlst, also irgendwie mal die PlayStation dafür sehr viel billiger bekommst, für 100 Euro anstatt 400 oder sowas. Und dann zahlst du noch monatlich dein PlayStation Plus und dann kannst du deine Spiele noch dazu kaufen. Ist ja dann die Frage, wie sie das sonst finanzieren, weil ob sie die Konsolen wirklich billiger machen, ist ja dann nochmal eine andere Frage. Wenn sie dann keine neuen mehr machen müssen, weil es eh nur noch übers Internet läuft.
Ja, also ich denke mal, dass die Konsolen, die müssen dann ja billiger werden, wenn sie dann monatlich große Kosten verlangen. Sonst kann man sich ja auch einfach die Hardware selber kaufen, wenn die Konsolen teuer sind. Also, ja.
Und so oder so würde ich sagen, wir schauen auf eine spannende Zukunft. Ja. Und schauen uns jetzt, beziehungsweise ihr könnt euch den gerne anschauen, den Trailer zu Assassin's Creed. Kein Untertitel, keine 1, keine 2, keine 3. Ja, der Trailer ist gestern rausgekommen. Weltexklusiv bei Jimmy Kimmel gezeigt, natürlich auch nicht so exklusiv, aber wir haben ihn verlinkt auf unserer Webseite pixelschnammtisch.de. Einfach auf die aktuelle Episode, Episode 27 ist die, die ihr gerade hört, und dann könnt ihr da mal drauf gehen und euch den anschauen. Ja, wir haben hier Michael Fassbender und Marion Cotillard, keine Ahnung, wie man sie ausspricht, in den Hauptrollen, kommt am 21. Dezember raus, und wir reden nur drüber, weil es eine Videospielverfilmung ist, die rein budgetmäßig sehr gut aussieht, um es mal so zu sagen. Ja, was haltet ihr denn von dem Trailer? Habt ihr Bock auf einen Assassin's Creed Film, gerade jetzt nach dem Trailer?
Ja, also
ganz einfach gesagt, ja.
Er sah nicht schlecht aus, fand ich. Und bei mir ist es auch so ein bisschen, ich würde schon reingehen, nur weil es eine Videospielverfilmung ist.
So geht's mir zurzeit auch.
Einfach um es zu unterstützen irgendwie, damit mehr sowas in die Richtung rauskommt.
Ich will immer noch einen Bioshock-Film, auch wenn es bei Bioshock Infinite so verdammt kompliziert wäre.
Oh ja.
Aber ja, wie siehst du das Ganze, Fabi?
Also bei mir ist es so, ich fand den Trailer auch gut. Also mich hat er auch angesprochen, ich würde mir den Film auf jeden Fall auch gerne anschauen. Aber ob ich jetzt mir so, oh, da muss ich unbedingt rein, da werde ich jetzt auf jeden Fall ins Kino rennen. So ist es halt bei dem Film jetzt nicht unbedingt bei mir.
Ja, nö, bei mir auch nicht. Aber ich bin auch einfach sehr interessiert dran, weil es eben eine Videospielverfilmung ist. Wenn die ein höheres Level als das bisher Dagewesene, wie zum Beispiel Mortal Kombat oder Resident Evil, erreichen, was jetzt nicht ganz so schwierig ist, wäre das doch schön für alle Beteiligten.
Du setzt die Latte nicht sehr hoch, Felix.
Ja, weil sie bisher auch einfach so verdammt niedrig war. Den ersten werden wir sehen mit Warcraft. Vielleicht überrascht er uns ja alle, das wäre doch ganz schön. Da werden wir übrigens dann auch brandaktuell drüber reden, weil wir werden uns darum kümmern, dass wir doch bitte Premieren-Tickets bekommen. Heißt einfach, wir werden da sitzen, wenn es welche zu kaufen gibt, und auf Refresh drücken und sie uns dann kaufen. Ja. Das war's auch mit den News. Gab jetzt nicht ganz so viel, aber kann uns egal sein. Wir machen weiter mit unserem Spiel der Woche. Ich habe Hearthstone gespielt, aufgrund der neuen Expansion ist da gerade ein bisschen Bewegung drin. Ich habe Spaß dran, allerdings nicht mehr ganz so viel Spaß wie früher. Ich habe manchmal einfach diese Phasen, keine Ahnung, liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach zurzeit mehr Spaß daran habe, FIFA 16 online zu spielen, seit ich jetzt PlayStation Plus habe. Und da ist mir was aufgefallen. Also online FIFA funktioniert so, man hat immer eine bestimmte Anzahl an Spielen und die Punktzahl, um aufzusteigen, erhöht sich einfach mit der Liga. Man fängt bei Liga 10 an und nach unten, also Liga 1 ist das Beste. Man kann aufsteigen und Meister werden jeweils, bekommt Trophäen und so weiter, es gibt auch Turniere. Aber ich spiele hauptsächlich diesen Liga-Modus. Ich bin jetzt mittlerweile in Liga 2, also die zweitbeste. Und früher war es so, wenn man ein Tor schießt, dann kommt eine Wiederholung dieses Tores. Und die konnte früher bis zu dreimal kommen, wie man auch im Singleplayer hat. Online auch. Man kann das selber nicht überspringen, sondern nur derjenige, der das Tor geschossen hat. Heißt, der Gegner macht ein Tor, jubelt, was man sich eh anschauen muss, und schaut sich dann nochmal diese Wiederholung an. Dreimal. Richtig. Also ich sag's jetzt einfach, ein richtiges Arschloch. So, Gott sei Dank haben sie das mittlerweile limitiert auf eine Wiederholung. Heißt, du kannst es dir maximal einmal anschauen. Aber allerdings gibt es in den Längen der Jubel sehr krasse Unterschiede. Entweder du jubelst direkt oder du rennst bis zur Eckfahne, jubelst dann noch sehr ausführlich und schaust dir dann noch den die Wiederholung komplett an. Das ist schon sehr arschlochmäßig. Und je höher man aufsteigt in der Liga, also je besser man wird, desto arschlochiger werden die Leute. Es ist unglaublich. Mein Salt-Level war selten so hoch wie zur Zeit, wenn ich FIFA Online spiele. Es ist echt, ich möchte mal sagen, diese Community ist ein Scheißhaufen. Ja. Kein Respekt an jemanden, der das macht. Ja,
aber ich meine, die Leute, die das machen, es funktioniert ja.
Ich werde ja dadurch salty.
Ja, natürlich. Dann tiltest du und dann spielst du Scheiße und sie gewinnen.
Ja, aber...
Jetzt weißt du, warum die Leute das machen.
Ja, aber manchmal ist das ganz cool, dass man trifft man auch nette Leute, dann überspringen, dann schieße ich das 1-0, überspringen die Wiederholung, dann schießen die das 1-1, überspringen die Wiederholung. Nett. Alle sind zufrieden, man kann untilted FIFA spielen, so wie es sein sollte. Und nicht, wenn dann... Es funktioniert, manchmal motiviert mich das auch.
In jedem Online-Spiel, dass man den Gegner teabaggt oder sein Mastery-Emote in League of Legends spammt, um den Gegner einfach zu tilten.
Ja, aber ich zum Beispiel in Hearthstone kannst du das nicht so krass machen.
In Hearthstone kannst du das super krass machen, du bedankst dich einfach oder irgendwie sowas.
Naja, du kannst den Gegner die Emotes wegmachen, also squelchen. Ja, ich weiß nicht, gefühlt ist es in FIFA einfach sehr stark, weil du auch in FIFA noch die ganze Spielweise, wie man spielt und so weiter, noch mit darauf einfließt. Zum Beispiel, wenn so ein Typ ist, einfach die ganze Zeit Tricks macht, was ultra nervig ist und er trotzdem keine Tore schießt, ultra scheiß ist, oder wenn einer nur rumgrätscht und trotzdem irgendwie 1-0 gewinnt, dann regt es dich schon mal auf, wenn es dann noch so ein Hurensohn ist. Oder vor allen Dingen, was mich auch stört, manche Leute lassen einfach ihre Sprache. Also du kannst ja so Headsets bei PlayStation und so, ja, und standardmäßig ist das eingeschaltet, wenn du ein Headset drin hast. Und manche Leute lassen es an. Ich glaube, ich habe schon mal gegen einen Dreijährigen gespielt. Gefühlt. Da habe ich auch 5-0 gewonnen. Also da habe ich nur so nja und so gehört. Dann vorhin habe ich gegen den Türken gespielt, der mich ultra hart beleidigt hat. Weil ich halt irgendwie ein Tor aus 30 Metern geschossen habe, was schon lucky war. Aber...
Hast du dann das schnelle Gedicht vorgelesen?
Ja, nee, ich habe hier kein Headset drin. Aber man hört es dann so und das... Ja. Die Community ist nicht die beste, aber das hängt jetzt auch nicht nur von den Spielen, auch sonst, was man... Kommentaren und so weiter. Naja, egal. Reden wir nicht mehr über FIFA, ist eh eigentlich gar nicht so beredenswert. Hab eh schon viel zu lange drüber geredet. Du hast Dark Souls 3 im New Game Plus gespielt, lieber Marc. Ist gut, immer noch.
Ja, ist halt deutlich einfacher als der erste Playthrough, muss man ganz klar sagen. Gerade wenn man kann ja sein Level zurücksetzen, also nicht sein Level, man kann seine verteilten Punkte zurücksetzen. Und wenn man dann die Punkte gut verteilt, also ein gescheites Bild aufbaut, dann ist New Game Plus ziemlich einfach.
Okay.
Aber war schon in den Teilen davor so, muss man sagen.
Dann kommen wir mal von meinen unlucky FIFA-Erlebnissen zu deinen ultra-lucky Hearthstone-Erlebnissen. Du hast mal wieder ein, zwei Runden Hearthstone gespielt.
Ja.
Ja, und Blizzard ist ja so nett, die geben dir 13 Old Gods von der neuen Expansion Pack gratis. Was wirklich cool ist, haben sie davon noch nie gemacht. Ja, was war denn so in dem ersten Pack drin, Marc?
Fandral Hirschhaupt in Gold.
Eine goldene Legendary, die gut ist. Fucking lucky. Ich habe einmal in meinem ganzen Hearthstone-Leben eine goldene Legendary bekommen, ja. Ein einziges Mal.
Ronan? Ragnaros?
Ein einziges Mal eine gute Legendary, die gold war. Verdammt. Du weißt, was ich meine. Gefühlt ein einziges Mal. Ja. Lucky Guy. Ja,
sonst wäre so verdient.
Oh, okay, wie war es denn sonst so? Mal wieder in Hearthstone reinzuschauen nach so langer Zeit. Wie hat sich's angefühlt?
Also es hat Spaß gemacht. Zumindest die ersten Games. Es gab dann so ein Erlebnis, was mich ziemlich getiltet hat, wodurch ich jetzt nicht gespielt habe in letzter Zeit wieder. Aber also ich habe so das Gefühl, man kann sich schneller irgendwie ein Deck bauen als davor, weil du so viele Whisper of the Old Gods Karten umsonst kriegst quasi und man ja Cthulhu umsonst kriegt und noch diese Priesterinnen oder wie die was das für Karten sind, umsonst kriegt, kann man relativ schnell ein Cthulhu-Deck bauen. Und dadurch auch das... Dazu habe ich eine kurze Frage. Kann es sein, dass Naxxramas und was war das andere, was weggefallen ist?
Ja, genau. Naxxramas und Goblins vs. Gnomes sind weggefallen.
Im Standard. Kann man die sich gar nicht mehr kaufen?
Nein.
Okay. Wie funktioniert das dann eigentlich im Wild?
Das musst du schon haben. Oder du spielst halt mit
dem... Du kannst dir craften jetzt, glaube ich, oder?
Ja, du kannst dir craften, wenn du möchtest, was unglaublich viel Staub braucht und was niemand machen wird.
Okay.
Weil entweder hast du es schon und spielst Wild oder halt nicht und spielst Standard. Du
kannst dir mal Exner endlich craften.
Wow, yeah.
Nein, aber ich finde es echt gut, so wie es derzeit ist, weil dadurch, dass die zwei Expansions weggefallen sind, bleiben ja noch Classic, Whisper of Old Gods und Forscherliga? Nee, warte mal, welches war das?
Genau.
Forscherliga, ja. Und dann eben noch die zwei Adventure, aber für mich ist so, bei den zwei Adventuren ist es ja so, man kriegt die Karten sicher.
Ja.
Das ist nicht wie bei Boostern, dass du die erst ziehen musst und da Glück haben musst. Deswegen, im Endeffekt ist es ja nur Classic und die zwei anderen Expansions. Also ich finde, jetzt ist ein relativ guter Zeitpunkt, um einzusteigen, wenn man sich die ganze Zeit überlegt hat, einzusteigen, aber diese Kartenwand zu hoch war.
Genau, deswegen finde ich das auch ganz gut, was sie da gemacht haben mit den Standard. Und ich finde es mal cool zu sehen, dass es auch wirklich sozusagen funktioniert bei so einem Wiedereinsteiger. Weil rein theoretisch habe ich mir immer gedacht, dass es funktionieren kann. Aber jetzt sehe ich es ja auch mal, dass es bei dir schon funktioniert, wenn du dann mehr Bock auf Hearthstone hättest, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht hat auch die Golden Legendary dazu beigetragen.
Ja, dann hast du noch ein Blizzard-Game gespielt, und zwar die Beta von Overwatch. Wie war's denn? Erzähle uns.
Gut, also ich habe das mit drei Freunden gespielt die meiste Zeit.
Wie? Du hast drei Freunde?
Jetzt lass mich.
Nein, Spaß.
Erzähl weiter. Ja, also so overall hat es Spaß gemacht. Ist halt, also es ist nicht so ein klassischer Shooter, hat man ja auch schon gesehen. Man hat verschiedene Klassen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele verschiedene Champions es gibt. Ich nenne es jetzt einfach Champions. Es gibt generell erstmal vier Rollen. Das eine ist Scharfschütze, das andere ist so defensiv, im Sinne von, dass du stationär irgendwie was verteidigen kannst. Dann gibt es Tanks und Heiler. Man braucht auch, um das zu sagen, um zu gewinnen, eigentlich am besten eine gute Balance zwischen denen. Und
dazu muss man sagen, das Besondere ist, nach jedem Tod kannst du deinen Helden wechseln.
Genau, man kann nicht nur nach jedem Tod tatsächlich. Wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, kannst du auch, was halt niemand macht, das ist so die Sache, aber du kannst theoretisch wieder in deine Base zurücklaufen und dort den Helden wechseln. Du musst nicht zwingend sterben, aber es ergibt halt wenig Sinn.
Ja.
Das ist an sich, finde ich, das Feature ziemlich cool, weil manchmal, das ganze Spiel ist ziemlich dynamisch, manchmal musst du einfach einen anderen Champion picken, um jetzt gewisse Situationen zu überwinden. Zum Beispiel, wenn so ein Champion wie Bastion, das ist ein Charakter, der kann sich mit Shift zu so einem stationären Geschütz umbauen, was verdammt stark ist. Also wenn man wirklich davor steht, bist du 0,5 Sekunden tot. Und dagegen sind halt mobile Champions gut, die über Wände klettern können und sich dann hinter ihn schleichen können. Und wenn du dazu halt erst sterben müsstest, dann ist das Spiel halt ziemlich schnell gewonnen. Deswegen finde ich das ziemlich gut. Muss aber sagen, es ist noch ein bisschen unbalanced, fand ich jetzt persönlich. Hauptsächlich wegen einem Charakter, das ist Bastion, der sich zu so einem Geschütz umfunktionieren kann. Weil in Overwatch ist es so, es geht viel um Punkte verteidigen, Punkte einnehmen oder Fahrzeuge begleiten oder auch die Gegner daran hindern, dass sie die begleiten. Und deswegen ist es nicht so schlimm, dass der Charakter nicht so mobil ist, wie es in anderen Shootern ist. Und wie gesagt, an sich vom Schadensoutput her ist er halt verdammt stark. Und zum Beispiel bei Fahrzeugbegleitmission war die Meta in Anführungszeichen in der Beta so, dass man Bastion hatte, der hat sich auf das Fahrzeug gesetzt, hat sich dann zum Geschütz gemacht. Dann hatte man noch, ich glaube, Reinhardt heißt der Charakter, der kann ein Schild vor sich machen, was Schüsse blockt. Und dann hattest du noch einen Heiler im Hintergrund, der die Charaktere geheilt hat. Und du hattest fast keine Chance, so eine Combo zu besiegen, weil Bastion wurde nicht angegriffen und Bastion zerstört halt alles, was er sieht.
Okay.
Ja,
also, das ist natürlich schon sehr stark.
Da muss man vielleicht noch an. Also, es ist nicht so, dass die Kombo unbesiegbar ist, aber gerade jetzt im Non-Ranked ziemlich toxisch, der Char.
Okay, aber sonst hat Overwatch dir Spaß gemacht?
Ja.
Okay.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt eine Langzeitmotivation sehen würde. Wahrscheinlich hauptsächlich über dieses Ranked-System, was in der Beta noch nicht freigeschaltet war, muss man dazu sagen. Es wird dann ein Ranked-System geben. Darüber vielleicht.
Würdest du dafür 60 Euro zahlen?
Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde es nicht tun. Also ein Kumpel von mir hat gemeint, er wird es sich auf jeden Fall holen. Aber ich glaube nicht.
Liegt aber wahrscheinlich ein bisschen daran, dass du einfach nicht so ein großer Shooter-Freund bist,
ja,
oder? Ja. Okay, dann war es zu Overwatch. Und Fabi, du hast das Epic Card Game gespielt. Ja, was genau ist denn das Epic Card Game? Vorab möchte ich mal sagen, der Name ist ziemlich gut. Wieso, jetzt sagst du.
Ja, also der Name ist ziemlich passend zum Spiel. Es gibt nämlich in diesem Spiel nur epische Monster und Zaubersprüche.
Man muss dazu sagen gleich mal, das ist ein echtes Kartenspiel.
Ja, es ist ähnlich wie Hearthstone und Magic. Das sind jetzt, ich sag mal so, bekannte Spiele aus dem Genre. Und also das System ist, dass jeder sozusagen ein Spieler ist. Man kann Monster aufs Spielfeld legen und damit dann den Gegner angreifen. Und wer den Gegner zuerst tot geprügelt hat, hat gewonnen. Gibt natürlich in den ganzen Spielen immer noch ein bisschen mehr Tiefe. Und man kann sich halt da sein Deck bauen. Und was bei Epic das Besondere ist, ist, dass man sich die Karten nicht irgendwie wie in Magic in Boostern ziehen muss oder bei Hearthstone gibt es ja auch Booster oder eben diese Erweiterung. Man kann für 16 Euro, glaube ich, kann man sich ein so ein Komplettset kaufen und damit hat man jede Karte einmal, was ich einen extrem fairen Preis finde.
Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und man kann sich dann auch aus diesem ein Set wie viele verschiedene Decks irgendwie bauen. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich hab jetzt diese eine Set, jetzt habe ich, keine Ahnung, zwei Kumpels da, also unsere Kombo zum Beispiel. Wie viele Karten sind denn in so einem Deck drin?
Also in dem Komplettset sind 120 Karten, glaube ich, drin. Und wenn man jetzt Limited spielt, also zum Beispiel Drafted oder einfach diese Pre-Constructed Decks nimmt, die da drin sind, kann man mit bis zu 4 Spielern spielen.
Okay, also so ein Ding reicht, um bis zu 4 Spieler zu spielen. Genau. Und die Decks sind dann auch ungefähr gleich stark.
Genau, ja.
Okay, das ist gut.
Also ist auf jeden Fall, man kann sofort mit diesem einen Komplettset sofort einsteigen zu spielen, was und ich sehr cool finde.
Wem würdest du es empfehlen? Schon Leuten, die auch irgendwie in Richtung Magic und Hearthstone Interesse haben? Oder ist es auch so ein allgemeines Kartenspiel irgendwie für Brettspielabende?
Es kann auch gut für Brettspielabende sein, da es sehr einfach ist. Man versteht es ziemlich schnell. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, ist nicht so kompliziert. Es ist sehr leicht zugänglich. Also gerade für Einsteiger, die jetzt vielleicht auch in dem Genre jetzt noch nichts gespielt haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Und da gibt es dann wahrscheinlich auch Erweiterungen zu, oder?
Ja, es sind auch schon ein paar Erweiterungen rauszukommen. Da kann man dann auch wieder die Komplettsets kaufen.
Wie viel kosten die jeweils? Auch 16
weiß
Euro?
Ich oder nicht
sind
genau.
Die teurer,
ich
glaub, oder billiger?
Die sind ein bisschen billiger, aber sind dann jeweils auch nicht ganz so viele Karten. Aber bin ich selber nur nicht so weit.
Gibt es da auch schon irgendwie so eine richtige Community wie bei Magic, wo es dann auch Turniere und sowas gibt?
Ich glaube, nein. Also ich kann es jetzt nur von unserem Lokalen hier sagen, da gibt es sowas noch nicht. Aber ich habe das auch, also die Spielpyramide in Karlsruhe, kann ich empfehlen, so nebenbei mal. Da hat der Shop-Owner sozusagen, der hat den Magic-Spielern das einfach mal gezeigt und haben da die ganzen Magic-Spieler das gezockt und hat von allen eigentlich relativ positives Feedback bekommen.
Hört sich doch gut an. Und vielleicht ist es ja sogar so, dass ihr das bald auf YouTube auf unserem Kanal findet. Wir wissen noch nicht, ob wir es aufnehmen, aber wir werden auf jeden Fall gleich nach dem Podcast mal spielen, testen. Ob wir es aufnehmen, ist die andere Frage. Wenn, dann geht einfach mal auf YouTube und sucht Pixelstammtisch. Werden wir natürlich auch verlinken. Und falls ihr das erste Video unseres Erfolgsformats Pixelstammtisch spielt Brettspiele sehen wollt, in dem wir Activity spielen, und ich möchte ja nicht spoilern, aber der Beste gewinnt, sehen wollt, dann klickt doch einfach mal auf den Link, den ich euch hier in die Shownotes packe. So, dann hast du natürlich auch mal wieder League of Legends gespielt. Gibt's da was Neues?
Ja, und zwar wurde ein neuer Champion angekündigt. Er heißt Talia. Entschuldigung, wenn
ich... Wie der Bücherladen?
Wird ein bisschen anders geschrieben, aber ich glaube von der Aussprache so ähnlich, ja.
Okay.
Ist ein Champion, der mir persönlich sehr gut gefallen hat. Es ist ein Steinmagier und die, ich sag mal, entscheidendste Mechanik von ihr ist, dass er eine riesige Wand machen kann und dann sich über dieser Wand sozusagen auf dieser Wand sliden und diese Wand dann quer durch die Map ziehen kann. Also es ist ein Roaming Mage, also der kann sehr leicht schnell über die Map kommen. Was dabei auch hilft, ist eine Mechanik von ihm, dass wenn er nah an Wänden läuft, dann surft er sozusagen auf dieser Wand und wird dadurch schneller.
Jungle, Top Lane oder weiß man noch nicht?
Wird wahrscheinlich Midlane oder Jungle.
Okay. Das war die Meta-Analyse vom lieben Fabian zum neuen League of Legends Champion. Die es ab jetzt jede Woche geben wird. Also du hast ja jetzt mal einen eigenen Podcast, wo du über League of Legends sprichst. So, das war's von unserer Spielerwoche. Weiter geht's mit unseren Tipps der Woche. Wie immer bei mir die schamlose Eigenwerbung anfangen. Wenn ihr einen Film- und Serienpodcast hören wollt mit mir, dann hört doch mal rein beim Dorfkino. Einfach auf www.dorfkino-podcast.de. Dort reden der liebe Tim und ich über Filme und Serien ganz ausführlich. Das geht mal von einer Stunde bis zu zwei Stunden, kommt so ungefähr jeden Monat. Und dann sind die Sachen, die ich hier bespreche, nochmal in ausführlicher Art und Weise besprochen. Und aktuelle Trailer haben wir auch drin, also das volle Paket für Kinofans. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinhört. Einfach dorfkino-podcast.de. So, ich habe gesehen zwei aktuelle Filme, bei denen ich im Kino war. Captain America Civil War. Ja, der neueste Marvel-Streifen, den du auch gesehen hast. Warum steht der bei dir nicht dabei, fällt mir gerade auf, den wir beide gesehen haben. Ja, dann lasse ich dich doch mal drüber. Nicht? Okay. Hat ja gut funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Fan der letzten, also von Marvel-Filmen allgemein, weil ich einfach, es ist immer so das Gleiche und seit Avengers, den ersten, den ich ganz gut fand, habe ich bei den einzelnen Filmen immer so das Problem, dass ich mir denke, ja, warum kommen nicht einfach die anderen und helfen? Und beim Avengers 2 habe ich mir gedacht, warum ist dieser Film so scheiße? Also, da weil der Bösewicht kacke und die Witze haben nicht funktioniert. Das ist in Captain America Civil War, das sind zwei große Dinge, die sehr viel besser funktionieren. Erstmal, der Film hat, glaube ich, ein IMDb-Rating von 8,5 oder sowas. Ich würde auf jeden Fall 8 geben. Der macht Spaß. Also der Film ist wirklich spaßig. Es funktionieren diesmal 75% aller Witze und nicht 15%. Wir haben einen Bösewicht, der von Daniel Brühl gespielt wird, der, ich weiß nicht, ich würde gar nicht so viel über den sagen, aber es ist halt nicht so weltbedrohungsmäßig. Es ist ein bisschen anders, aber ich würde gar nicht mehr sagen, sonst ist es schon ein Spoiler. Es ist ziemlich cool. Es werden neue Charaktere eingeführt und das aber so, dass man jetzt irgendwie nicht den Überblick verliert, weil man denkt sich vielleicht, okay, so viele, die auch später gegeneinander kämpfen, es gibt ja dann diesen großen Kampf, denkt man, ah, das wird vielleicht unübersichtlich, haben sie ziemlich gut gemacht. Wir haben einen neuen Spider-Man, den ich echt cool fand. Ich freue mich wirklich auf den neuen Spider-Man-Film. Der wird bestimmt ziemlich cool. Ich mochte den sehr. Und sonst auch die ganzen Auftritte. Also, ich finde, der Film hatte so ganz bisschen mal zwischendurch seine Längen, aber sonst ist das sehr, sehr gutes Popcorn-Kino. Und sogar für mich, der nicht der größte Marvel und vor allem nicht mehr der größte Superheldenfilm, seitdem einfach so viele kommen, Fan ist. Ich bin damit auf jeden Fall zufrieden und das Geld hat sich doch gelohnt, obwohl es sehr teuer war. Was sagst du denn zu Captain America Civil War?
Ja, ich fand ihn auch gut, ich stimme dir auch größtenteils zu. Was ich halt auch gut fand, war eben die Sache, dass es eher ein bisschen auf die Charaktere an sich bezogen war, also die Avengers. Und
beziehungsweise, es sind ja nicht alle Avengers. Auch eine Sache, die mich gestört hat, Hulk und Thor sind nicht da und es wird halt in einem Satz abgehandelt. Ja, die sind beschäftigt. Und das ist natürlich, das ist aber mein allgemeines Problem damit. Wenn man da nicht so ein Problem damit hat, dann stört es auch nicht. Weil die Charaktere, die da sind, sind ziemlich cool. Vision hat jetzt mal ein bisschen Charakter und ist nicht einfach nur der Übergott, wie es in Avengers 2 war. Auch sonst haben sie alle mal ein bisschen mehr Charakter bekommen und das fand ich auch sehr gut, ja.
Ja, also wie gesagt, ich fand es gut, dass es eher ein bisschen auf die Charaktere an sich eingeht, auf die Superhelden und dass auch so ein bisschen die Problematik von ihnen besprochen wird, die sie ja haben mit Zerstörung und so, die sie verursachen. Ja. Deswegen fand ich die Thematik auch relativ gut.
Und die wird hier besser aufgegriffen als in dem Film, über den du dann gleich noch reden wirst. Ja. Jetzt aber nochmal dazu, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, die Kampfchoreografien. Die waren im zweiten Captain America Winter Soldier, fand ich die schon echt gut. Da haben sie angefangen gut zu werden. Davor waren es halt, ja, Superhelden, die gegeneinander kämpfen, ist nicht so cool. Aber hier die Kampfchoreografien sind echt ziemlich geil, muss man sagen. Die haben sich da gutes Zeug einfallen lassen. So, dann komme ich mal zu einem Film, der nicht im Kino kam, den ich so gesehen habe. Der Junge im gestreiften Pyjama. Ja, ein zweiter Weltkriegsdrama-Film. Es geht um einen Offizier, der ist Nazi und der zieht mit seiner Familie nach Auschwitz. Und ja, sie haben eben einen Sohn, der ist 8 Jahre alt und eine Tochter, die ist gerade in der Pubertät, die ist 13 und sie ziehen dahin. Und ja, der Sohn muss halt von seinen Freunden weg und sie wohnen halt so relativ abgesiedelt in so einem nicht so ganz schönen Haus mit Mauer drum, bewacht von Nazi-Soldaten und so weiter. Und der Dad macht da halt seine Geschäfte und ja, der Sohn sieht halt irgendwann aus seinem Fenster aus, das einzige Fenster, wo man das sehen kann, sieht eben das Arbeitslager in Auschwitz und fragt halt so ganz unschuldig, ja, da sind Kinder auf diesem Bauernhof, den ich aus meinem Zimmer sehe, kann ich mit den Kindern spielen? Das wird ihm natürlich verboten. Und ja, so ist ein kleiner Spoiler, das ist kein kleiner Spoiler. Er trifft sich dann mit einem dieser Jungen, beziehungsweise der Junge ist in diesem Lager und sie reden dann sozusagen, er ist halt außerhalb des Zauns und der Junge innerhalb. Und dann entsteht eine interessante und bewegende Story, um so zu sagen. Also die, oh, das ist ein ganz schwieriges Thema, um darüber zu reden. Erstens, um in dem Film nicht zu spoilern und zweitens, um einfach, es ist einfach ein Thema. Ich kann es immer sagen, nach dem Film werdet ihr jetzt nicht ultra happy irgendwie da sitzen. Das ist ein Drama. alles, was ich dazu sagen kann, noch sagen kann, der Film hat irgendwie ein 7,6er IMDb-Rating, sehr viel niedrigeren Metascore von 50. Ich wäre bei so einem Zwischending, weil das Ende leider nicht so hundertprozentig gelungen ist. Ich spoiler jetzt mal, weil den wahrscheinlich eh nicht so viele von euch schauen werden. Also ganz am Ende ist es so, dass der Junge vom Nazi-Dad, der will dem Jungen, dem kleinen Jungen im Arbeitslager, also dem jüdischen Jungen, will er dann helfen, seinen Dad zu finden, weil der Dad nicht mehr da ist. Wo der ist, ist halt dem Zuschauer klar, aber halt nicht den 8-jährigen Jungen. Und dann der kleine jüdische Junge bringt ihm dann so Arbeitskleidung mit, dass er nicht auffällt, und sie wollen den suchen gehen und eben werden dann aber Richtung Gaskammer gebracht mit vielen anderen männlichen Juden, und dann fällt eben dem Nazi-Dad und der Familie auf, ja, das Kind ist weg, weil die Mutter wollte dann mit der Tochter und dem Sohn nach Heidelberg, weil sie eben weg von da wollte, weil die Mutter das herausgefunden hat und da eigentlich nicht so Bock drauf hat. Die findet das halt nicht ganz so cool. Und jedenfalls fällt der Familie auf, dass er weg ist, und dem fällt auch auf, oh, der war wohl da bei diesem kleinen Juden, und ja, vielleicht passiert da was Schlimmes, und jedenfalls wird er dann mit verbrannt mit den anderen, also der Nazi-Junge wird verbrannt mit den Juden, was auch sehr dramatisch dargestellt ist und auch gut dargestellt ist, und dann ist die Familie auch sehr traurig. Allerdings ist das Ende dann, es wirkt so, als sollte man jetzt traurig sein, weil jetzt der kleine Junge tot ist. Und man, also die Emotion wird beim Zuschauer dadurch hervorgerufen, dass der kleine Junge tot ist und nicht, dass die Juden tot sind. Was ein bisschen das Problem ist am Ende des Films. Ja, sonst ist der Film bewegend, ruhig. Wenn einen die Thematik interessiert, kann man sich den auf jeden Fall anschauen. So, dann komme ich mal zu einem komplett anderen Film. Es geht um 10 Cloverfield Lane. Der lief oder läuft noch im Kino. Müsst ihr mal schauen bei euch. Ist ein Prequel eigentlich zu dem Film Cloverfield aus dem Jahre 2008. Ein Monsterfilm. Und wenn man das nicht weiß, ist es ein sehr guter Thriller bis zum Ende. Weil die letzten 10 Minuten sind etwas out of context, wenn man den anderen Film nicht kennt. So war es auch für mich. Allerdings hat man davor einen verdammt guten Thriller. Es ist nämlich so, eine Frau will mit dem Auto aus Boston wegfahren und wacht auf in einem Bunker, wird gefangen halten von John Goodman, also dem Schauspieler. Er spielt nicht sich selbst, aber er hält sie dort gefangen, beziehungsweise er sagt ja, ich habe dich gerettet, weil draußen mit der Luft, die ist verseucht, und da ist eben noch so ein anderer Typ, der ihm damals geholfen hat, den Bunker zu bauen, und sagt, ja, das stimmt schon. Und man weiß nie so ganz, ob das jetzt wirklich stimmt, ob das nicht stimmt. Und ja, das ist sehr interessant. Man weiß auch nie, ist John Goodman, ist es jetzt ein, ist er nett, ist er nicht nett? Auch was die Vorgeschichte und so weiter angeht. Es ist sehr, sehr spannend. Die letzten 10 Minuten, mich stört es dann nicht mehr, ist den Film nicht kaputt gemacht. Allerdings habe ich auch im Kino ein, zwei Leute gehört, die halt nach dem Ende dann aufgestanden sind. Was ein Scheißende, und wirklich sauer waren. Ja, aber bis dahin erlebt er einen sehr, sehr, sehr guten Thriller, muss man mal sagen. Schöne Atmosphäre, sehr gut. So, von sehr gut kommen wir mal zu nicht ganz so gut. Du hast Batman vs. Superman gesehen.
Genau.
War er denn auch nicht ganz so gut?
Ich fand ihn okay. So dieses klassische okay. Er hatte viel verschwendetes Potenzial, kann man so sagen.
Also stand auch bei dir im Zeugnis.
Verdammt.
Ja, weiter.
Also das, zuerst kann man sagen, ich fand Ben Affleck in der Rolle des Batmans nicht schlecht. War jetzt nicht er, der den Film ruiniert hat oder so. Aber
es waren eher die Regiekünste von Zack Snyder, oder?
Ja. Es war halt viel pompöse Kampfszenen, aber bis auf das gab es nicht so wirklich viel. Mein Problem war nämlich, der wollte auch so ein bisschen wie Civil War in diese Richtung gehen, okay, was Superman verursacht hat, Zerstörung und so. Und ich weiß nicht, es hat für mich nicht so wirklich funktioniert, weil Batman, es geht ja, wie man am Titel sehen kann, Batman vs. Superman, Batman kämpft gegen Superman. Und es möchte halt in diese Richtung gehen, okay, Batman möchte Superman töten, dafür, dass er eben die Stadt zerstört hat, größtenteils. Und es funktioniert halt nicht so wirklich. Also am Anfang funktioniert es noch einigermaßen, aber kleiner Spoiler, sie vertragen sich am Ende
wieder. Nee, das wird im Trailer gezeigt. Deswegen ist das kein Spoiler. Und deswegen
Ja, ich habe den Trailer
nicht gesehen. Wer hat diesen fucking Trailer gemacht, dass man schon sieht, dass sie sich vertragen? Das geht einfach
nicht. Ja, mein Problem war, dann kann ich es ja so ein bisschen, also ich werde das jetzt nicht spezifisch sagen, aber wie sie sich vertragen haben, war halt so ein bisschen unglaubwürdig, weil...
Ah, das habe ich schon mitbekommen.
Okay, ja.
Spoiler's mal kurz. Achtung, ja, Spoiler.
Sie kämpfen halt. Batman ist auch davon überzeugt, dass er ihn töten möchte. Und dann in der Situation, wo Superman quasi am verwundbarsten ist und davor ist, getötet zu werden, sagt er halt den Namen von seiner Mutter, der zufälligerweise auch der Name von Batmans Mutter ist.
Das ist so doof. Das ist so unglaublich so.
Danach so, oh, okay, ich werde helfen, sie zu retten. Du gehst dahin und machst den anderen platt.
Ja. Und dann kämpfen sie zusammen.
Ja. Das hat halt nicht funktioniert. Das hat für mich ziemlich viel kaputt gemacht. Auch wenn es davor jetzt nicht so mega gut war, aber einfach, dass sie sich so schnell und so unglaubwürdig vertragen haben, fand ich schon nicht gut. Und, was ich auch nicht gut fand, Wonder Woman wurde ja eingeführt, wenn es sie ist, ja. Die kam ja im kompletten Film fast gar nicht vor. Hatte ganz so eine relativ unwichtige Rolle und ich weiß nicht. Fand es irgendwie einfach lächerlich.
Ja, was ich noch gehört habe, weil ich habe den ja nicht gesehen und ich habe auch wirklich keine Lust, den zu sehen, weil ich wurde eh schon alles gespoilert, dass Lois Lane, die Freundin von Superman, so wirklich hier, wie nennt man das? Wenn sie halt wirklich nur da ist, um gerettet zu werden, da gibt es einen Ausdruck.
War sie, ja.
Okay, also sonst, weil so, das kannst du halt nicht machen, also nicht in unserer Zeit.
Nee, also...
Das ist halt kein Mario-Spiel, also sie ist halt nicht Peach.
Sie ist halt echt unangenehm. Werden also einmal wird sie irgendwie von einem Hochhaus geschubst, damit Superman angelockt wird quasi. Und dann in der Szene, wo eben Batman gegen Superman kämpft, er hat ja sich so einen Speer gebastelt mit Kryptonit, damit er ihn überhaupt verletzen kann. Und als sie sich dann vertragen haben und die beiden weg sind und der Lex Luthor so ein Monster erschafft, so ein Monster aus der Welt von Superman, während man das Ganze sieht, sieht man Lois Lane, wie sie diesen Speer wegwirft, also versenkt im Wasser. Und natürlich kommt es dann später raus, okay, sie brauchen den Speer wieder. Sie taucht darunter, sie hat in tiefes Wasser geworfen, taucht darunter und im Moment stürzt das Gebäude zusammen und sie wird halt im Wasser eingeschlossen. Und ja.
Ich habe gerade mit einem Augen gerollt, das habt ihr nicht gesehen, das ist ein Audio-Podcast, aber trotzdem. Wow, ja, okay, schade. Also Zack Snyder ist halt irgendwie, mag den auch nicht so. Beziehungsweise also, seine Art zu Regie zu führen. Ja.
Zu, Mensch, Lex Luthor, dem Schauspiel von Lex Luthor.
Jesse Eisenberg.
Genau, ich fand ihn gut, eigentlich. Ja, also manche fanden ihn so mittelmäßig. Er hatte teilweise seine Schwächen, aber ich finde, er hat so die psychische Krankheit von Lex Luthor relativ gut rübergebracht.
Ja, sehr gut. Also das kann man dann insgesamt nicht zu diesem Film sagen. Aber du hast noch was gesehen. Magie.
Ja.
Magie?
Ja, eigentlich eher Magie, aber...
Okay.
Ja.
Worum geht's? Was ist das?
Ich hatte über den schon mal geredet, als ich die ersten 10 Folgen geguckt hatte.
Ist wohl ein Anime.
Ja, gut. Genau. Der hat auch 2 Staffeln, die habe ich auch beide gesehen. Das eine ist Labyrinth of Magic und das andere Kingdom of Magic. Es ist ein Fantasy-Anime, der vom Setting her ziemlich viel von... ich muss den Namen jetzt richtig wissen, dieser Disney-Film Alibaba und die 1000 Räuber? Nee,
13. 13 Räuber, oder?
Nee, der 1001 Nacht, dieses 1001 Nacht-Ding.
Okay.
Ja. Mit Aladdin und Alibaba, das ist geil.
Ja, okay.
Hat sehr viel davon übernommen. Also, es geht um Aladdin, Alibaba. Aladdin ist der Magier quasi, also eine besondere Art von Magier, muss man dazu sagen, aber darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen. Es gibt auch Djinns, also wie wirklich viel übernommen von 1001 Nacht. Hat eine sehr gute Story, die auch tatsächlich teilweise sehr politisch ist, also mit Königreichen und wie die miteinander interagieren. Und was ich auch sehr gut fand, sie hatten relativ früh ein Ziel, also das auch im Manga scheinbar wirklich das Endziel ist, was ich persönlich mag, weil ich hasse es, wenn ständig irgendwas Neues aufploppt. Gerade in so einem Fantasy-Anime, wo es halt auch um Kämpfe geht, mag ich es nicht so, wenn ständig einfach neue, starke Gegner plötzlich aufploppen. Deswegen fand ich es da ziemlich gut, dass es einen Übergeordneten gab. Also mir hat er sehr viel Spaß gemacht. Er ist auch ziemlich gut bewertet. Er ist auch sehr relativ bekannt im Anime-Kreise.
ich fand ihn besonders gut eben, weil ich habe ja jetzt schon ein paar Anime gesehen und ja. Für mich war immer so das Problem, dass viele Anime halt kein neues Setting mehr hatten und Magi hat halt ein komplett unverbrauchtes Setting mit diesem 1001 Nacht Ding.
Ja, hört sich interessant an. So Fabi, du hast nichts gesehen, beziehungsweise nichts, worüber du reden möchtest.
Ja.
Okay, ja, dann schließen wir doch diese Folge damit ab. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Die Folge ist ja dann doch eine Stunde gewesen, obwohl wir gar nicht so viele News hatten. Ja, auch mal nicht schlecht. Dann habt ihr ja erstmal wieder ein bisschen Content gehabt und in 2 Wochen gibt es wieder mehr Content für euch, wenn es heißt Pixel-Stammtisch Nummer 28 schon. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung über Patreon freuen, patreon.com/pixelstammtisch. Wir haben auch Facebook und Twitter, einfach Pixel-Stammtisch suchen. Ihr werdet uns finden, wenn ihr denn möchtet. Und das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag oder wann auch immer ihr diese Episode hört. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao.